Ich bin Loco Meisenkaiser, Regisseur von Batman with a Good Behavior und ihr hört den Art or Trash Cinema Podcast.
I spit on your grave. Groovy.
You just take care of the justice. And I'll handle the revenge myself.
Who will win? The living or the living dead?
I had a mad impulse to throw you down on the loose surface and commit interstellar perversion.
Her deadliest weapon is her body.
We'll tear your soul apart.
Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zum Art or Trash Cinema Podcast, Current Cinematic Conundrums. Ich bin Ihr Host Flo und bei mir ist mein lieber Co-Host for the first time, Burger.
Guten Tag.
Alles klar bei dir?
Alles wunderbar, ja. Und ich muss sagen, ich fühle mich natürlich geehrt jetzt hier. Vielleicht in regelmäßigen Abständen.
Absolut regelmäßig,
an ja. deiner Seite Filme auseinandernehmen zu dürfen.
Ja, ich weiß nicht, ob das eine Ehre ist oder...
Ich empfinde es als eine solche.
Ja, das ist schön. Ja, das freut mich.
Im Moment auf jeden Fall noch.
Ich glaube, zumindest für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist es absolut eine Bereicherung, eine weitere Stimme dabei zu haben.
Das hoffe ich, ja, dass auf das dann Fall. Auch so sein wird.
Nein, auf jeden Fall. Also Sie konnten dich ja schon ein bisschen kennenlernen bei der, was war das, End-of-Year-Episode.
Genau, und beim Zürich Filmfest durfte ich euch auch schon unterstützen.
Genau. Und jetzt steht ja das Neuchâtel Filmfestival vor der Türe, da wirst du sicherlich auch noch... das eine oder andere mitzureden haben, würde ich sagen.
Ja, ich werde sicher vorbeikommen und würde mich natürlich auch wieder geehrt fühlen.
Nein, auf jeden Fall. Das machen wir.
Das eine oder andere dazu beitragen darf.
Das darfst du und musst du schon fast. Okay, kommst du nicht mehr raus.
Gut. Nehme ich mal so zur Kenntnis.
Nein, für alle diejenigen unter euch, die sich also ein bisschen schlau über Herrn Burgers Filmgeschmack machen wollen, hört doch in die End-of-Year-Episode an, das ist eine ziemlich gute Liste da auch eingebracht zu den Filmen, die dir am besten gefallen haben.
Ja, ich war da, ich habe auch sehr viel geschaut, muss ich sagen, im vergangenen Jahr. Ich die 300er-Marke sicher geknackt,
ja.
Aber ja, nein, ich habe nice. Ein paar gute Sachen gesehen.
Schauen wir, ob es so weitergeht, ja. Nein, bevor wir starten, wenn ihr up to date bleiben wollt hinsichtlich aller News, neuen Episoden, dann kommt doch in die Facebook-Gruppe, folgt uns auf Instagram oder kommt doch auch in unsere Telegram-Gruppe, das ist für die ganz hartgesottenen, da wird manchmal mehr, manchmal weniger über Filme gesprochen.
Kann man so sagen, ja.
Da müsst ihr einfach nach Art or Trash suchen. Jetzt aber zum Wesentlichen, und zwar diskutieren wir heute Benimm dich oder sie vertrimm dich, beziehungsweise Batman with a Good Behavior von und mit Loco Meisenkaiser.
Wenn die härtesten Cops und die verwegensten Ganoven nichts weiter sind als böse Menschen in einem noch böseren Spiel, dann ist gutes Benehmen die letzte Instanz gegen Tod, Terror und Tritratrolala. Batman with a Good Behavior. Benimm dich oder sie vertrimm dich.
Genremäßig. Ultra Low Budget Trash Comedy. Kann man das so sagen?
Ja, kann ich unterschreiben. Also er gibt das ganz ehrlich und offen zu, auch ja. auf dem DVD, den wir auch hier bei uns haben.
Ja, den haben wir zur Verfügung gestellt bekommen.
Genau,
vielen Dank an dieser Stelle.
Genau, wird als Genre auch ganz ehrlich Trash mal angegeben.
Ja. Und es ist sicher keine Lüge, oder?
Es ist sicher keine Lüge, nein, denke ich auch. Aber du hast gesagt, es hat auf jeden Fall Comedy-Elemente drin.
Ja.
Ja, stellenweise hat es vielleicht sogar ein paar Horror-Elemente drin.
Würde ich auch sagen, ja. So gegen Schluss.
Mhm.
Aber ich glaube, da kommen wir dann im Detail noch drauf zu sprechen,
auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Genau, also obwohl wir anscheinend den Ruf haben, Filmsnobs zu sein.
Habt ihr den?
Anscheinend, ja. Habe ich mir sagen lassen. Aber wir haben uns ja eigentlich seit Day 0 sozusagen so ein bisschen als Manifest auch vorgenommen, Low-Budget-Produktionen zu besprechen und dem obskuren Film eine Plattform zu geben. Und ich meine, das heißt natürlich nicht, dass wir deswegen nicht auch kritisch sind, aber ich denke, das ist genauso eine Gelegenheit, die sich jetzt hier bietet. Und du bist ja sowieso auch nicht jemand, der sich jetzt scheut, irgendwo dann so in die Abgründe abzutauchen, oder?
Nein, auf keinen Fall. Also ich bin jetzt sicher mit dem deutschen Untergrund-Trashfilm vielleicht nicht so vertraut.
Ja.
Aber ja, Angst dafür davor, Berührungsängste habe ich sicherlich nicht.
Das stimmt sofort. Ja. Dafür bist du an anderen Orten besser dabei. Bei der ganzen Full Moon Back Catalog, ja, da bist du mir ja, ja. voraus.
Also ich meine, Full Moon, Trauma, das ist alles, das sind Filme, die sprechen mich auch an. Also die genieße ich auch.
Und zu Recht, also.
Deshalb, ja, war ich auch gespannt jetzt auf dieses kleine Meisterwerk hier.
Sehr schön. Also vielleicht ein bisschen Hintergrund. Loco Meisenkaiser, der hat nicht nur das Skript geschrieben, produziert und Regie geführt und so weiter. Er spielt auch in einer der Hauptrollen mit. Und zu denjenigen, bei denen jetzt die Alarmglocken läuten, da muss ich sagen, im High-Budget-Bereich wahrscheinlich berechtigte Bedenken. Es gibt ja da so sogenannte Vanity-Projekte. Beispiele Cooles Eis, Battlefield Earth oder Kevin Costners Postman und so weiter. Oder wie hieß der Film von Jean-Claude Van Damme, den wir uns kürzlich angeschaut haben?
Wenn ich mich recht erinnere, war das The Quest.
The Quest, genau.
Ja, ja.
Das ist auch so einer, oder?
Ja, sicher nicht herausragendes Kino, aber mit der Quest hatte ich jetzt noch weniger Probleme als
ja.
mit gewissen anderen Projekten, die du jetzt da vielleicht ja. erwähnt hast.
Absolut.
Und ja, ich finde auch, grundsätzlich, wenn man alles machen will, klappt meistens das Wenigste. Aber es gibt auch Ausnahmen. Also
genau.
Ich will das nicht von vornherein irgendwie verteufeln.
Ja, finde ich auch. Ich glaube, gerade im Low-Budget-Bereich eben ist es eben genauso, dass es mehr halt eine Frage der Finanzen ist und halt man muss es selber machen. Das ist ein Zwang, oder?
Sicher, ja, das sind auch äußere Zwänge.
Genau.
Finanzen hat man ja nicht, um da irgendwelche Profis oder auch nur Halbprofis
genau. anstellen zu genau. können. Ne? Genau, und ich glaube, das war hier absolut auch der Fall, oder?
Ja, also eben, gerade in dem Bereich macht es es ja auch sympathisch ein Stück genau. weit.
Finde ich auch.
Wenn man so versucht, seine Vision irgendwie auf die Leinwand zu bringen.
Ja.
Und egal, dass man da auch all die Mühen auf sich nimmt, doch sicher schön auch.
Ja, auf jeden Fall, ja. Also es hat einen gewissen Charme, bringt es absolut mit sich, ja. Kurz zur Cast also. Loco Meisenkaiser als Agent Jack Mauser. Hier frage ich mich, by the way, das nehme ich gleich vorneweg. kurzer Exkurs. Police Academy, ist das eine Referenz an Police Academy? Weil ich kann mich erinnern, dass da jemand vorkommt, der Mauser heißt. Und es gibt ein spezifisches Zitat, das mir im irgendwie in Erinnerung geblieben ist, wo jemand sagt, immer dieser verdammte Mauser. Das kann ich mich erinnern.
Du hast mich schon tief einatmen gehört. Ich muss ganz ehrlich sagen, in der ganzen Police Academy-Reihe bin ich da nicht mehr so sattelfest.
Ja, okay. Also
das ist schon sehr lange her.
Also der erste habe. Lohnt sich.
Ja, ich mag mich schon düster erinnern, dass da irgendwas war und dass mich das damals auch gut unterhalten hat.
Ja, ja.
Die Namen und alles, das habe ich überhaupt nicht mehr präsent.
Ist jetzt auch nicht so ein Verlust, würde ich behaupten.
Wahrscheinlich nicht.
Nein.
Wahrscheinlich wäre es auch heute nicht mehr der Spaß, wie es damals war, wenn ich den nochmal schauen würde.
Ich glaube, der erste Film durchaus und danach nimmt die Qualität dann schon rapide ab, muss man sagen. Ja, wie dem auch sei. Dann Patrick Hoffmann als Agent John Ferrigno, Holger Düsterhöft als El Krokodil, Georg Menzel als Captain Chuck Bronzewood und Tristan Heinen-Bisjak, ich hoffe richtig ausgesprochen, als Dr. Van Edkill. Wir haben es schon gesagt vorneweg, wir haben einen Film von Loco zugänglich gemacht bekommen. Unsere Meinungen sind selbstverständlich, aber natürlich davon ungefärbt. Trotzdem herzliches Dankeschön, Loco. Und jetzt vielleicht, bevor wir zu einer Empfehlung vorneweg kommen, wir gehen dann weiter mit so einer kleinen Synopsis. Als kleine Vorwarnung vielleicht. Wir sind im super Low-Budget-Bereich, das kann man sagen, vielleicht sogar Zero-Budget-Bereich. Und für diejenigen, die sich sowas nicht gewöhnt sind, ich würde sagen, solche Filme sind jetzt für Novizen, Anführungsschlusszeichen, nicht ganz einfach zugänglich.
Ja, das werden sicher lange, knapp 90 Minuten, wenn man sich das gar nicht gewöhnt ist.
Ja.
Auf jeden Fall. Ja, du hast gesagt, eben, es ist sicher nicht viel Budget drin. Ich glaube, es ist viel Blut, Schweiß und Tränen, wie man ja so sagt, drin, genau. Auf jeden Fall. Aber ja, finanziell sicher nicht sonderlich üppig ausgestattet. Ja, also das merkt man, aber ja, wir kommen jetzt gleich zur Empfehlung.
Ja. In unseren Kreisen gilt das ja quasi auch als Qualitätsmerkmal im gewissen Rahmen.
Auf jeden Fall.
Genau, darum frage ich dich jetzt auch gleich. Eine Empfehlung von deiner Seite.
Mit den Bedenken, die du vorhin schon angesprochen hast, vorneweg, und wenn man sich darauf einstellt, dass ja, man nicht einen High-Quality-Kinofilm präsentiert bekommt, auf jeden Fall, also ja, würde ich das schon empfehlen, dass man sich darauf einstellt und sich diese 87 Minuten heißt ja, da, ja, ist der lang, auch mal anschaut und dem eine Chance gibt, auf jeden Fall.
Finde ich gut, ja. Von meiner Seite auch absolut eine Empfehlung. Die Sache hat durchaus Charme, aber eben auch von meiner Seite einige Caveats neben dem Punkt, den ich schon erwähnt habe. Man muss sich bewusst sein, auf was man sich einlässt. Das haben wir gesagt. Er ist schon trashig. Und dann zweiter Caveat vielleicht, es hilft, Bier zu trinken und den Film auch mit Freunden zu schauen. Und ich glaube auch, dass der Film genau dazu auch gemacht wurde.
Ja, würde ich auch sagen, ja. Bier hilft.
Bier hilft oft. Hilft oft. Das sind so die allgemeinen Weisheiten, die wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mit auf den Weg geben. Bier hilft.
Ja, muss man vielleicht noch eine Jugendwarnung vorne wegschicken. Genau. Auf jeden Fall.
Sehr schön. Ja, ich würde sagen, wir starten mit einer kleinen Synopsis. Die Spoilerwarnung natürlich an dieser Stelle. Wir starten den Film so mit klassischen Fake-Trailern, oder?
Ja.
Aber das ist so
genau
das Intro.
Zwei an der Zahl habe ich ausgemacht. Und ich würde mir beide Filme auch anschauen, muss ja, ich sagen. Also,
bin ich bei dir, ja.
Der erste hieß Road Kill Them All. Und der zweite Don't Taste the Blood of Dracula.
Genau, das ist eine, vermute eine Hommage an Hammers Taste the Blood of Dracula. ist ein bisschen durchmischt mit Blaxploitation-Elementen noch, glaube ich. Und irgendwie Rodriguez, Tarantino, Grindhouse, Groove.
Und ich glaube auch, unser Regisseur hier ist ein großer Fan des Tanzes. Es gibt einen wunderbaren Dracula-Tanz in diesem Trailer.
Ja, stimmt.
Also, wir kommen dann später sicher noch, auch noch mal auf den Film zu sprechen. Es gibt auch die eine oder andere schöne
Szene. Ah ja, genau. Stimmt.
Ja. Aber ja, schon im Trailer hier zu sehen.
Ja, absolut, genau. Und dann startet dann der Hauptfilm und wir treffen unsere beiden Helden, die Polizisten Mauser und Ferrigno, die einen Mordfall an einem Typen aufklären sollen, der erstochen wurde und dann seiner Hände beraubt wurde, oder?
Genau, genau. Sie fahren da durch eine geografisch nicht ganz verortbare ländliche Gegend. Mhm.
Old Church City nennen
genau,
sie das.
Ja. Old Church City. Und fahren dann zu diesem ersten Tatort.
Genau.
Und finden diese Leiche hier dort ohne Hände. sie fragen dann den Gerichtsmediziner, der da vor Ort ja. ob er schon etwas weiß. Und ich glaube, die offenbaren dann die Identität des Opfers und das sei ein Handdubel von Mickey Rourke gewesen.
Ja, genau.
Richtig in Erinnerung habe.
Wieso auch nicht, oder?
Ja, sie nennen da noch einen spezifischen Film, aus welchem Film dieses Handdubel da geactet haben.
Kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
Ja, ich mag mich an den Titel auch nicht mehr erinnern, aber es schien mir schon sehr spezifisch. Muss ich mir den Film vielleicht mal anschauen.
Ja,
vielleicht
genau.
Ist das wirklich sehr ein zentrales Thema in diesem Film.
Mhm. Wie würdest du unsere beiden Helden beschreiben? Also ich habe irgendwie aufgeschrieben, zwei kippenrauchende Assis, die lieber Eis essen als arbeiten.
Ja, es sind sicher keine Jungpolizisten, die sich noch beweisen wollen, sondern die sind mehr schon wahrscheinlich ein paar Jahrzehnte, also ja, so alt sind sie sicher noch nicht, aber ein paar Jahre dabei und haben so ein bisschen die Motivation verloren, sich da irgendwie noch durch besonders gute Polizeiarbeit
auffallen.
Genau.
Stimmt. Und es gibt dann auch einen zweiten Mord. Ermittlungen, die laufen so ein bisschen ins Leere irgendwie zwischendurch. Und der zweite Mord ist an einem Pianist, der Pink Flöte ist.
Pink Flöte.
Wieso auch immer. Und dazu gibt es dann auch so eine News-Montage. Und ich möchte vielleicht diesen Moment kurz benutzen, um diejenigen, die dann die Detaildiskussion vielleicht spoilerhalber nicht mehr mithören, kurz einfach den Humor so ein bisschen zu illustrieren. Der Reporter wird irgendwie geschminkt und dann geht dann aber die Live-Schaltung los und er kickt die damit beauftragte Dame fort und als er fortläuft, schaut er ihr noch auf den Hintern und sagt: geiles Pferd. Das ist so die Art Humor, die wir hier finden, oder? Ist schon sehr absurd, viel Randomness, aber mehr dazu später.
Mehr dazu später, genau. Ja, ja, wir haben da auch noch dann einen ersten Hinweis auf den Mörder oder den Täter, der das sein könnte. Es wird eine große Wandmalerei vorgefunden und
genau.
Da steht dann Tritra Trulala, der Kasperle ist wieder da. Also,
genau.
Ist auf der Suche nach einem Mörder mit dem Namen Kasperle offenbar.
Großartig.
Ja, fand ich auch. Also fand ich da diese Sprayerei fand ich noch schön gemacht.
Mhm, absolut. Und auch die Idee, den Kasperle quasi so als Horrorfigur, als Mörder zu implementieren, ist durchaus auch etwas, das ich bis jetzt noch nie gesehen habe.
Ja, auf jeden Fall.
Also an Kreativität mangelt es sicherlich nicht.
Das stimmt. Da kommen wir sicher auch später noch dazu.
Genau. Die Ermittlungen der beiden Polizisten, die verlaufen da nur mehr oder weniger erfolgreich, wie bereits gesagt. Sie verhaften dann aufgrund dieses Hinweises mit dem Kasperle einen unschuldigen Puppenspieler.
Ja, da sieht man vielleicht auch ein bisschen, wie diese Polizisten denken. Nicht zu weit auf jeden Fall.
Ja.
Weißt du noch, wie sie den Puppenspieler bezeichnen?
Das fand ich auch Nein. sehr
schön. Als goldgelockte Unschuld.
Okay.
Hatte das diese langen, blonden Locken.
Ah, wunderschön, ja. Sehr cool. Ja, auf jeden Fall, es stellt sich dann auch heraus, dass das wahrscheinlich ein Fehlgriff war.
Einigen Schlägen,
ja. Trotzdem verprügeln sie ihn, genau. Und sie erhalten dann auch den klassischen Vortrag von ihrem Vorgesetzten, wie man es halt in jedem Polizeifilm irgendwie sieht, give me your badge, you're a loose cannon, so, das sind so die klassischen Dialogpunkte. Und hier ähnlich der Weltpolizeichef, der sieht übrigens ein bisschen aus wie Olaf Ittenbach.
Okay.
Keine Ahnung, wieso mich an ihn erinnert hat, aber ja, hier schöne Referenz an Herrn Ittenbach auf jeden Fall. Und dann, die Morde gehen weiter, oder?
Ja, es hört nicht auf, genau.
Und wir verfolgen dann so ein bisschen die Mordserie weiter und eben auch die, sagen wir jetzt mal, inkompetenten Ermittlungen der Herren Mauser und Ferrigno.
Ich hätte gesagt Lösungsstrategien, aber ja, man kann es auch so bezeichnen.
Schön. Und ich glaube, viel mehr müssen wir an dieser Stelle auch gar nicht mehr verraten, oder?
Denke ich auch, ja. Man sollte sich ja da auch noch ein bisschen etwas offen halten.
Genau, finde ich gut.
Hi, I'm Joko Anwar, director of Impetigore, Gundala and Satan Slaves, and you are listening to the Art or Trash Cinema Podcast.
The
Hier ist Heiko Roos, Regisseur vom Projekt Fleisch, Debilitas und Projekt Teresa. Und ihr hört den A.O. Trash Cinema Podcast.
Hallo, 영화 악인전, The Gangster, The Cop and The Devil, 감독 이원태입니다. You are listening to the Art Trash Cinema Podcast.
Art of Trash Cinema Podcast. 聞いている皆さん、I am Takashi Miike です。Japanese Director です。お酒の映画の大好きです。
Thank you very much. Perfect.
But he said that I like alcohol and.
Und damit kommen wir doch so zu einigen Standout-Momenten. Gab es für dich so spezifische Jokes, spezifische Momente, spezifische Aspekte, technische Aspekte, die du findest, die sind jetzt besonders erwähnenswert? An dieser Stelle.
Jawohl. Etwas, das ich mir da aufgeschrieben habe, das ist dann schon relativ spät im Film. Wir sind da schon fast kurz vor dem Endkampf und die Polizisten haben diesen Kasperle gestellt. Das hat sich herausgestellt, man hat herausgefunden, wer das ist. Und sie sind aber hilflos in der Unterzahl und der Kasperle ruft dann einen seiner Schergen.
Ja.
Er nennt ihn der Latino.
Der Latino, ja.
Genau. Und das ist wirklich, ich finde, das fand das eine großartige Figur. Ja. Ein ziemlich voluminöser Mann mit einer Luchador-Wrestling-Maske und auch so einem Championship-Gürtel über den Schultern. Und er soll die dann rauswerfen, aber das klappt dann nicht so ganz. Es kommt dann zu einem sehr absurden Kampf, Schrägstrich, später einem Tanz.
Salsa-Tanz.
Genau, einem Salsa-Tanz. Ja. Und irgendwie verliert er diesen Tanz. Ich habe nicht ganz verstanden, weshalb, aber er verliert ihn und wird dann selbst herausgeschickt.
Genau.
Und geht dann nach draußen und raucht eine Zigarette.
Ja.
Irgendwie diese Szene ist so absurd, das hat so keinen Sinn gemacht, aber irgendwie hat mich das sehr angesprochen.
Also, habe ich total gleich empfunden. Ich habe es mir auch herausgeschrieben als Standout-Moment, dass dieses Luchador-Outfit à la Santo-Film da aus Mexiko.
Genau, diese ganzen Wrestler aus Mexiko, die ja oft da diese Maske spielt, die eine wichtige Rolle immer.
Das ist super. Es gibt übrigens einen coolen Kurzfilm aus Mexiko, ist mir jetzt gleich in den Sinn gekommen, wo auch um so eine Maske geht. Ich glaube, der heißt El Gigante.
Okay.
Ultra-violent.
Muss ich mir vielleicht mal aufschreiben.
Ja, Standout-Moment von meiner Seite. Grundsätzlich beim Humor, da kommen wir vielleicht später noch dazu, aber es gibt Momente, die ich sehr, sehr witzig fand. Zum Beispiel der sehr ausführliche Test da im Hause El Crocodil, ob es sich wirklich um Kokain handelt oder nicht. Also, der Mauser erschnupft da wirklich die Hälfte so eines Kokainsackes weg.
Streicht sich in den Mund.
Genau.
Wirklich alles,
um zu testen, ob es wirklich Kokain ist. Und danach sagt er damit aber irgendwie Meth. Crystal Meth.
Genau, sie zählen da ja dann all diese Drogen auf, die er Krokodil da bei sich hat.
Genau. Unter anderem auch Matt.
Genau. Und er hat dann auch so eine Mettwurst in der Hand.
Ja,
oder?
Genau, ja.
Ja, ja. Super gut. Stimmt.
Ja, ja. Und übrigens auch die Folgeszene, dann fand ich es auch noch witzig. Es gibt da so eine Erzählung und dann wird der Film wie so in Panels hin und her geschoben. Kannst du dich erinnern? Das ist ein bisschen comichaft.
Ich fand das auch sehr innovativ, muss ich sagen.
Absolut.
Ich habe das so noch nie gesehen in dieser Art und Weise. Und das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, dass das wirklich ein Qualitätsmerkmal. Also für mich war das ein echtes Qualitätsmerkmal. Das
fand ich auch.
Kann sich auch mit anderen Filmen gut messen.
Ja.
Also das war wirklich sehr ansprechend.
Es sieht in diesem Moment auch überhaupt nicht amateurhaft aus, in diesem Sinne, auch wie es editiert ist. Das ist wirklich stark gemacht.
Genau, und es passt ja dann irgendwie so, sie fragen ihn, ob er etwas weiß, oder er erzählt dann aus der Vergangenheit und man sieht dann so diese verschiedenen Zeitebenen auch nebeneinander, also die Vergangenheit und die Gegenwart, wie sie dort ihn befragen.
Genau. Was man vielleicht hier sagen muss, das ist eine Szene, in der wir eine Rückblendung haben. Und wir haben dann später noch einmal eine Rückblendung im Finale. Hier nochmal die Spoilerwarnung, wo da der Gerichtsmediziner bzw. der Kasperle ja erklärt, was seine Motivation war. Mhm. Und da fand ich es eben nicht so gut gelöst, weil es wird zu viel erzählt, es wird zu wenig gezeigt. Und bei dieser ersten Szene, die wir erwähnt haben, da wird es sehr viel über das Visuelle gemacht.
Ja, ging mir absolut gleich. Ich hatte diese. Es fällt dann halt auch stark auf, weil ich fand es das erste Mal wirklich sehr. Es ist mir sehr stark geblieben.
Ja.
Und deshalb ist dann beim zweiten Mal vielleicht auch ein bisschen stärker negativ aufgefallen.
Kann sein.
Es war wie so sehr viel simpler.
Absolut, ja. Ja, und es wirkt ein bisschen unbeholfen dann schlussendlich, ehrlich gesagt.
Ja.
Weitere Standout-Momente.
Ja. Was ich auch noch schön fand, ist, als sie da eben diesen ersten Verdächtigen, diesen Puppenspieler im Visier haben. Und der ist da halt gerade an einer Schule und führt so ein Kasperle-Theater tatsächlich auf. Und sie stürmen dann diese Schule mit den Kindern, die da alle im Kreis rumsitzen, wie man das auch aus der eigenen Kindheit vielleicht noch kennt. Also ich mag mich da gut erinnern an Kasperle-Theater an der Schule. Die stürmen dann so dieses Theater und verprügeln zuerst einmal den Puppenspieler.
Wie man es so macht.
Genau, oder? Und dann spielen sie, glaube ich, diese Verhaftung auch noch nach. Im Kasperle-Theater.
Also stimmt, das stimmt.
Das fand ich auch eigentlich sehr gelungen.
Das ist kreativ.
Ja, ja. War auch witzig. Also ich musste da wirklich lachen.
Finde ich auch, ja. Fand ich auch eine gute Szene. Es gibt eine Szene, die weiß ich nicht, ob das Absicht war oder nicht, aber kannst du dich erinnern, auch noch bei der Szene bei El Krokodil, da gibt es irgendwie Streit über die Sonnenbrille eines der Henchmen. Also die sagen irgendwie, dass die Sonnenbrille scheiße aussieht oder so.
Ja.
Und dann sagt der Typ existenziell, und ich glaube, er hat, ich weiß nicht, ob das Absicht war, aber er sagt existenziell total falsch. Also existent irgendwie so etwas.
Ist mir gar nicht mehr so aufgefallen.
Und ich weiß nicht, ob das ein Joke war oder ob das...
Es kann ja schon Absicht sein, weil er
ja,
so ein bisschen... Ich glaube, das ist dieser Muskelmann, oder, der das da falsch sagt.
Ja. Der sollte dumm dargestellt werden. Ja.
Schon möglich, ja.
Wenn es Absicht war, dann war es verdammt clever. Also fand ich super lustig.
Ja, apropos diese Szene, El Krokodil, die sprüht sowieso ein bisschen von guten Szenen, denke ich.
Stimmt.
Gab es ja auch, als er mit dem Polizisten diskutiert, sieht er plötzlich einen seiner Mitarbeiter ein schweres Gewicht falsch heben und stürmt dann auf sie zu und hält ihnen einen zweiminütigen Vortrag, wie man jetzt diese Gewichte korrekt hebt, damit man... auch ja keine Rückenprobleme hat.
Stimmt.
Und das kam so aus dem Nichts für mich, aber durch das hat es auch sehr stark gewirkt.
Ja, das ist die deutsche Version von einem Suva-Video, oder?
Genau, ja.
Genau. Nein, aber es ist super, fand ich auch extrem, da musste ich auch lachen. Es ging, und vor allem hat er ja da irgendwie so Hanfpflänzchen angehoben oder so.
Ja, also, ja, genau. Also sie haben dieses das Hanf halt in normalen Blumen versteckt, und
genau,
dann ist so angehoben und ja.
Großartig, ja, das stimmt, das war wirklich witzig. Was ich noch anfügen möchte auch, ist der Gewaltexzess am Ende. Während dem Film selber eigentlich ist das Ganze eher zahm, würde ich behaupten, gerade für so einen Film dieser Art, der sich ja dann auch so ein bisschen der Thronmaschine vielleicht annähert, die im Regelfall doch eher auf der gewalttätigen Seite ist. Der Film, also dieser Film ist eigentlich durchwegs ziemlich zahm, bis auf eben die letzten paar Minuten da. Da gibt es relativ viel Gewalt und ich fand, das tat dem Film enorm gut. Kommen wir dann später bei der Kritik nochmals darauf zurück. Aber das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Es gibt auch eine Szene, wo Kasperle dann sagt, ich glaube, seine Hände werden verletzt. Warum immer meine Hände?
Ja, ganz am Ende, mag ich mich erinnern.
Ja. Das war auch so etwas, das kannst du dich an Brain Dead erinnern. da wird doch immer wieder irgendeinem Zombie etwas in die Nase gehauen. Mhm. Da wird es zwar nicht explizit gesagt, mhm, aber als Zuschauer ist man da auch so am Ende so an einem Punkt, wo man sagt, warum immer die Nase?
Das stimmt, ja. Und es ist ja sowieso diese Braindead mag schon auch ein bisschen noch für diese Schlussszene als Vorbild gedient haben.
Absolut, ja, das glaube ich auch.
Wir haben ja dann auch diesen Rasenmäher, mhm, der da als Waffe noch verwendet wird. Und mhm, der halt eben diese große Anzahl, also dieses viele Blut, das da noch fließt oder mhm, spritzt, mhm, habe ich mich jedenfalls ein bisschen daran erinnert gefühlt, auch wenn das Blut noch nicht in dem Ausmaß geflossen ist wie bei Brain Dead. Aber,
aber ja, gut, also sie haben sich Mühe gegeben, auf absolut, jeden Fall, absolut, würde ich sagen. Ja, hast du weitere Stand-Up-Momente?
Noch etwas Kleines, das mhm, zeigt halt so ein bisschen, dass doch auch sehr viel Liebe zum Detail da bei den Machern auch vorhanden war. Mhm. Kurz bevor diese zwei Polizisten, Maus und Ferinja, da das Hauptquartier vom Kasperle stürmen wollen, mhm, erklärt der eine, er habe sich da was zurechtgelegt, wie er den Kasperle stellen will. Ja, ja, ja. Und bringt dann ein Zitat vor und der andere Polizist wird dann ein bisschen wütend, weil er das Zitat falsch verwendet und sagt dann, es würde den Man in Black beleidigen. Und da ist mir dann auch so ein bisschen aufgefallen, dass das möglicherweise ein Zitat von Johnny Cash sein könnte, weil mhm, der gilt, also der wurde auch, war so ein Übername von ihm, der Man in Black.
Okay.
Und ja, das ist dann tatsächlich so, dass sie dieses Zitat aus einem Lied von ihm verwendet haben. Und das fand ich irgendwie noch
super, ja.
So eine kleine Nebensächlichkeit, die irgendwie zeigt, dass da viel Liebe auch ja, für die ganzen Texte mhm, aufgewendet mhm, wurde. Und mhm, dass man sich da auch so ein bisschen drin verlieren kann mhm, als Zuseher.
Ja, ich möchte gleich an diesem Punkt auch anknüpfen. Ich denke, die Musik zeigt auch, und jetzt auch diesen Kommentar von dir, das zeigt irgendwie, dass Loco irgendwo musikaffin ist. Ich glaube, mhm, das hört man in diesem Film auch ganz gut, weil es ist eine tolle Musikauswahl, finde ich. Ich bin jetzt nicht so auf der Hip-Hop-Seite natürlich, aber der Rock war super cool. Es gab einige mega lustige, stupide Tracks. Also zum Beispiel, da, das ist ein Stupid Song, oder wie der hieß.
Mhm, yeah,
fand
yeah,
ich extrem cool und hilft dem Film auch enorm.
Ja, das war sehr variantenreich.
Mega, ja.
Also es reichte wirklich von Hip-Hop über Rock zu so
Country-Rock, Heavy-Metal, genau. Es ist Punk.
Genau, und dann vielleicht auch ein bisschen dieser dumme Track, den du angesprochen hast, ist vielleicht auch so ein bisschen zeigt, dass die Pop-Texte vielleicht nicht immer so die tiefgründigsten sind. Also ja, vielleicht auch noch so eine Anspielung hierauf. Mhm. Ja, würde ich dir auch zustimmen. Mhm.
Ich habe noch eine eher allgemeine Bemerkung vielleicht. Loco gehört auch zu denen, die verstanden haben, dass in solche Filme Nacktheit gehört. Und es tut mir leid, das hat es hier auch und es ist wirklich gut eine Nudity, also danke Loco, mehr davon. Ja, du musst dich nicht dazu äußern. Okay, okay. Hast du noch was?
Sonst? Einfach vielleicht auch noch so ein bisschen etwas Allgemeines, was ein bisschen anknüpft zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Es gibt insgesamt viele Anspielungen, mhm, also auch so, wo sind dieses Büro des Captains der Weltpolizei gezeigt wird. Mhm. Kommen zuerst sehr viele Fotos an der Wand, wo dieser Captain selbst mit in irgendwelchen großen Filmen gezeigt wurde. Mhm. Es war sicher in diesem Stanley Kubrick Full Metal Jacket Film war da dabei und auch noch viele weitere, ich glaube Rambo war auch dabei. Ja, hat mir auch ein bisschen Spaß gemacht, all diese Filme da an dieser Wand zu sehen.
Ja,
es gibt
ja
dann noch diese offensichtliche Frankenstein-Referenz mit dem Kasperle. Mhm.
Ja, absolut. Ja.
Dieses Johnny Cash-Zitat, das Kleines ist. Und mhm, es gibt diese eine Szene, wo sie in einen Kiosk kommen und dort ist plötzlich so eine ältere Dame zu sehen.
Ja.
Und ist in einem extremen Gangster-Rap-Outfit ja. gekleidet mit seiner riesigen Uhr, ja. die halt in dieses Flavor.
Genau. Hauptsächlich kennen den.
Ja. Eben, apropos Hip-Hop. Aber ich fand das sehr, ja, sehr viel Liebe
ja.
zum Detail.
Absolut. Also das ist auch etwas, das mich dann, und dann da möchte ich wirklich auch noch im Detail darauf zu sprechen kommen, dass mich so an diese diesen Trauma-Stil erinnert hat, wo einfach im Hintergrund immer so enorm viel abgeht, dass man beim ersten Mal gar nicht richtig kapiert, was passiert. Und ich glaube, hier ist das an vielen Stellen eben auch so. Und dann halt eben auch mit Referenzen, oder?
Genau, auf jeden Fall.
Und das ist sicherlich ein Kompliment, würde ich sagen, dass man es schafft, einen Film so ein bisschen punkig, dreckig, mit Filmreferenzen zu schmücken im Hintergrund. Das ist irgendwie witzig.
Ja, unbedingt. Also ich will das auch als positiven Punkt verstanden
wissen. Ja, ja.
Also das hat mir sehr gut gefallen.
Mhm.
Auch, es hat ja immer noch diese popartigen Einschübe drin, diese Schriften, die da comicartig gezeigt werden. Auch das natürlich hat mir sehr gut gefallen.
Ich glaube, Popart ist ein sehr gutes ein sehr guter Punkt hier. Also auch visuell hat es mich so ein bisschen an diese Popart, schon fast Comic.
Ja, ja, genau.
Also
Roy Lichtenstein ist ja dieser bekannte Pop-Art-Artist, der diese Comics da sehr ins Zentrum gerückt hat. Und das hat mich das durchaus erinnert, zwischendurch.
Und ich finde, es funktioniert auch relativ gut.
Ja, ja, absolut.
Ich habe vielleicht noch einen letzten Punkt als Standout-Moment, bevor wir dann zum Allgemeinen kommen können. Also du hast noch was?
Nein, ich glaube, das war von meiner Seite alles.
Gut. Ich habe noch den letzten Punkt, und zwar möchte ich das besonders bemerken, der Joke nach dem Abspann mit dem Dead Man with a Good Behavior. Das war großartig. Das war wirklich super. Hat mir extrem gut gefallen.
Dieser Teaser, da ja. die Fortsetzung.
Ja. Und am besten diese Fortsetzung nie machen.
Ja.
Weil man kann nie den Hype, den so etwas kreiert, irgendwie, wahrscheinlich hat jetzt das nicht Hype kreiert, einfach zumindest für uns jetzt, aber im Regelfall kann man nicht die Standards erfüllen, die so ein kurzer, ultrawitziger Moment jemanden erwarten lässt.
Oder? Ja, es gelingt sehr selten.
Ja.
Paradebeispiel, Machete.
Genau. Darum hat Rob Zombie auch nie den, wie heißt der, Werewolf Girls of the SS oder irgendwie so etwas gemacht mit Nicolas Cage als Fu Manchu. Vielleicht wäre es der erste gute Film von Rob Zombie geworden.
Ich dachte schon, du sagst, der erste gute Film mit Nicolas Cage.
Nein, ich habe mich
persönlich angegriffen gefühlt.
Wir freuen uns auf das Trüffelschwein, oder?
Auf jeden Fall.
Es gibt einige, für die muss Trash klar erkennbarer Dilettantismus sein. Nach Möglichkeit sollte keiner am Set irgendwie Ahnung haben von dem, was er da gerade tut. Und sollte irgendwie durchschimmern, dass doch einer Ahnung von irgendwas hat, dann sollten da schnell die Funktionen getauscht werden, damit das sich nicht nachher irgendwie auf den Film niederschlägt. Für andere ist Trash ja vielleicht ein Film, der vielleicht einfach nur nicht gut gealtert ist oder dessen Spezialeffekte vielleicht nicht mehr ganz Stand der Technik sind. So werden Filme, die vielleicht für die eine Person oder vielleicht sogar für eine Generation absolute Kultfilme sind, für andere Personen zum Trash. Dann gibt's ja sicherlich noch die Sparte an Trashfilmen, wo kommerziell im kommerziellen Interesse gehandelt wird und Filme produziert werden mit, sagen wir mal, künstlich niedrigem Budget, aber immer noch so hohem Budget, dass man Profis beschäftigen kann, die dem Ganzen dann einen trashigen Look geben. Und das wird dann auch dementsprechend vermarktet, sodass im Endeffekt noch eine gute Marge überbleibt. Unser Film Batman with a Good Behavior ist eher verortet in einem konzeptionellen Trash, der genauso wie in Sparte 1 erstmal daher rührt, dass kein Budget vorhanden ist und auch keine Profis am Set sind. Aber hier steht doch ganz klar ein Konzept dahinter. Es gibt ein Drehbuch, es wird versucht, ja, alles so gut wie möglich umzusetzen. Und die Mankos, die man durch das geringe Budget und durch die ja nicht vorhandene Professionalität hat, die nutzt man dann wiederum als komödiantisches Hilfsmittel und setzt das dann halt ganz gezielt ein. Ja, das ist für manche vielleicht kein echter Trash, weil es halt ein Stück weit gewollt ist. Einige sehen das auch als Schutzschild, den man ja vielleicht sich vorstellt da, um nicht angreifbar zu sein, weil man sich immer darauf ausruhen kann, dass man ja im Endeffekt hier Trash produziert und das ja schlecht sein muss. Aber ich denke, das ist ein bisschen zu kurz gesprungen. Der Trash-Film hat da, glaube ich, ein bisschen mehr zu bieten, als einfach nur zu kaschieren, dass man nichts drauf hat. Trash ist für mich, wenn man es mit einer Musikrichtung vergleichen will, eigentlich der Punkrock der Filmgenres. Hier ist halt einfach sehr viel erlaubt. Alles ist so ein bisschen roh und rotzig und gerne auch mal ein bisschen linkspolitisch. Trash gibt einem die Möglichkeit, Unkonventionelles auf die Leinwand zu bringen, und das macht's für mich so interessant.
Gut, ja, allgemeines und Rating. Ich würde sagen, vielleicht zuerst ein bisschen allgemein. Ich finde es wichtig, dass wir das noch ansprechen. Vergleichswerte. Wir haben schon ein paar Mal Troma erwähnt. Jetzt eben, ich würde sagen, ähnlich wie bei den älteren Troma-Klassikern. Jetzt gerade, wir haben vielleicht noch präsent Kabuki-Man, Romeo and Juliet und dergleichen. Sehr viel Randomness. Extrem viele Dinge, die auch im Hintergrund passieren. So ein Beispiel von meiner Seite ist vielleicht der Weltpolizeichef, der da so einen Orden hat, aber er ist aus Legosteinen. Mhm. Das ist für mich auch so ein typischer Troma-Moment. Was ist für dich jetzt hier, oder siehst du irgendwo einen großen Unterschied zu Troma?
Ist ein interessanter Aspekt. Ich habe mir nicht so viel dazu überlegt, muss ich sagen, aber ja, also es hat diese Ähnlichkeiten. Mhm. Vielleicht versucht es auch ein bisschen in diese Richtung zu gehen. Mir hat, muss ich ganz ehrlich sagen, der Humor im Film oft nicht so gefasst. Er war nicht so passend, nicht so to the point wie in vielen Troma-Filmen, wo das halt wirklich so ein bisschen das ist, was mich anspricht.
Ja. Und
das haben wir da teilweise, waren die Witze sehr flach und sehr offensichtlich.
Ja, ja. Bin ich auf deiner Seite, ja. Ich muss sagen, was mir ein bisschen gefehlt hat, ist die Gewalt, die man in den Troma-Filmen halt eben auch hat. Eben, ich ziehe jetzt Troma einfach so als Referenz hin, weil es halt für mich das ist, was ich am ähnlichsten vergleichbar finde. Ich denke, diesem Film hätte ein bisschen mehr Over-the-Top-Violence gut getan, wobei eben im Finale, finde ich, nimmt der Film super viel Fahrt auf, gerade eben in dieser Szene. Und die hat super gut funktioniert. Heavy Metal, Splatter-Effekte, ich meine, was willst du noch mehr? Das fand ich wirklich super gut. Aber eben, um an deinen Punkt vielleicht anzuknüpfen, ich finde auch, Humor ist schon sehr speziell und ich bin da auch eher heikel. Ich würde behaupten, wahrscheinlich bin ich noch heikler als du und Martin in diesem Punkt. Aber es gab durchaus für mich auch Momente, wo ich ehrlich lachen musste.
Ja, also, ja, das gab es auf jeden Fall. Ich glaube, er versucht so manchmal auch ein bisschen diesen Humor zu kreieren. Es klappt halt nicht immer, aber manchmal klappt es.
Ja, finde ich auch. Also es ist meistens sehr absurd, oder? Ich glaube, das ist so das, was sich durchzieht. Ab und zu auch extrem infantil.
Ja.
Ich könnte jetzt nicht sagen, ob die Witze, die infantiler sind, besser funktionieren. Zum Teil eben schon. Also ich finde jetzt zum Beispiel da... Tagliatelle in A-Moll von Pink Flöte fand ich schon sehr witzig.
Ja, das fand ich auch witzig.
Und das ist auch clever irgendwie. Zum Beispiel der Typ, der sich nach jedem Cut auf den Tator erbricht, dann fand ich eigentlich auch ganz witzig.
Ja. Ja, was mir halt so wirklich als ein bisschen Negativbeispiel geblieben ist, ist, ich gehe davon aus, das war Absicht. Absolut. Ja. Ich denke nicht, dass man da wirklich etwas total Witziges machen wollte. Also diese Szene ganz am Anfang, wo sie zu dem Tator kommen, finden da diese Leiche und der eine Polizist, ich glaube Mauser war das, zündet sich eine Zigarette an. Der Gerichtsmediziner sieht ihn schockiert an, zeigt auf ihn und sagt, das ist ein Tatort. Und der Polizist so ein bisschen leger einfach antwortet, nein, das ist eine Zigarette. Und ja, das hat man das so abgelutscht.
Ja,
man kann es schon bringen, aber...
Ja, ja.
Hat jetzt auch kein müdes Lächeln irgendwie bei mir hervorgerufen.
Ich glaube, der Humor funktioniert eben da, wo man extrem die Sache ins Absurde zieht, also alles ad absurdum führt. Und da, wo es zu fest dialogbasiert ist, eben eher nicht.
Ja.
Ich glaube, das liegt vielleicht auch daran, dass Loco natürlich noch nicht so viel Erfahrung hat im Bereich Writing wahrscheinlich. Eben, er hat ja, glaube ich, schon einen Short und ein Musikvideo produziert, aber ich denke, so einen Feature-Film schreiben und Comedy ist, würde ich behaupten, das Schwerste zum Schreiben, was es gibt.
Auf jeden Fall eben. Also, es ist ja auch nicht so, dass es der einzige Film ist, der daran scheitert.
Nein,
also,
auf keinen Fall, nein.
Da gibt es ganz andere Beispiele von wirklich renommierten Regisseuren, wo es auch nicht klappt.
Genau. Und es gibt in jedem, ich würde sagen, in jedem auch guten Comedy-Film Momente, wo man einfach sagen muss, okay, der hat jetzt nicht so gezündet, oder?
Ja,
und hier gibt es wahrscheinlich auch im Vergleich natürlich zu dem Budget, das wir hier haben, gibt es wahrscheinlich eher mehrere dieser Momente, aber es gibt eben auch Momente, wo das sehr gut funktioniert. Ich denke so als Anregung, also was ich jetzt sagen würde, ich glaube generell, dass zu viel humorbasierter Dialog und weniger Situationskomik da ist, weil die Situationskomik hat für mich meistens besser funktioniert.
Ja.
Und im Allgemeinen ein bisschen zu viel Exposition. Also so dieser Grundsatz, weißt du, Show, don't tell.
Ja.
Den hat man gerade auf dem Finale zum Beispiel, wo da erklärt wird, was der Kasperle wollte, ein bisschen missachtet.
Ja, es wird viel erklärt, das stimmt. Ja, das stimmt.
Genau, das fand ich irgendwie so ein bisschen holprig. Aber was ich lustig fand, war der Soundtrack und gut fand. Das haben wir schon angesprochen. Extrem cooler Soundtrack. Genau, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist der Titeltrack, glaube ich. Ist so mit Mundharmonika, so ein bisschen Country, Southern Rock Style. Fand ich ganz cool. Und daneben den bereits angesprochenen This is a stupid song. Vielleicht blenden wir den beim Abspann.
Genau, ja, und auch also dieser Hip-Hop-Track, der da eingespielt wird, dass El Loco mit seiner Corvette vorfährt.
Das musst du natürlich noch erwähnen.
Natürlich, und also es hat mich dann auch wirklich so von der ganzen Art, wie dieser Track vorgetragen wird, der Text, an dieses deutsche Underground-Rap aus den 90ern teilweise erinnert.
Ja.
Frauenarzt oder King Orgasmus One, das sind da damals diese Interpreten gewesen. Das hat mich irgendwie so ein bisschen daran erinnert. Das hat mir gut gefallen. Auf jeden Fall. Ich würde auch allgemein mit dem Soundtrack da zustimmen.
Also,
wie sehr variabel.
Extrem, ja.
Auch die einzelnen Lieder passen oft sehr gut zu den Szenen. Ja.
Vielleicht können wir ja noch auf das Technische kommen, das liegt ja so ein bisschen nahe dran. Am musikalischen, finde ich für das wahrscheinlich sehr tief zu vermutende Budget durchaus kompetent. Ich finde, es sieht gut aus eigentlich und wir haben zwar so einen Standardfilter drüber, aber grundsätzlich...
Ja, genau, so ein bisschen Grindhouse.
Ja, genau.
Diese Richtung,
Dieser Videofilter, oder?
Genau.
Aber fand ich eigentlich okay, hat mich nicht gestört. Der Ton war so ein bisschen inkohärent ab und zu.
Es gab manchmal diese Szenen, wo von weit weg gefilmt wurde und dann hat man nicht mehr so gut gehört. Ja, ist mir auch in Erinnerung
geblieben. Kein Boom-Mic wahrscheinlich vorhanden. Aber hey, besser als wenn die ganze Zeit das Boom-Mic in die Kamera reinkommt, oder?
Absolut, das hat man vermieden. Und es gab auch ein paar gute Kameraeinstellungen. Also,
mhm.
ist mir aufgefallen während des gesamten Films. Und eben diese Szene, die wir schon angesprochen haben, mit dieser Rückblende, wo diese verschiedenen Bilder ineinander geschoben wurden. Ja, auch das auf jeden Fall kompetent.
Fand ich auch. Effekte auch. Ich meine, an vielen Stellen im Film hat man die Effekte extra schlecht und dumm gehalten. Da bei diesen ganz am Anfang bei den Morden mit den Händen und so, das war Absicht natürlich. Weil man später im Film dann sieht, im Finale sind die Effekte nämlich relativ gut, die Splatter-Effekte. Alles handgemacht. Für das gibt es von mir sowieso einen Riesenplus, finde ich großartig. Klar, dass man sich da auch so der Billig-Variante natürlich bedient, wo man einfach einen Kübel mit Blut auf die Schauspieler schüttet. Das ist okay, stört mich überhaupt nicht, ich fand das super.
Nein, und es ist ja auch, ich meine, das muss man auch ein bisschen erwarten, wenn man kein Budget hat. Da kann man nicht irgendwelche hochkomplexen Effekte, Konstrukte da irgendwie reinbringen.
So Saw-Maschinen und so.
Genau, nein, das hat mich auch überhaupt nicht gestört, dass das irgendwie da nicht echt gewirkt hat oder so. Also mit den Mitteln, die man hatte, hat man da das Beste daraus gemacht und hat sich sehr viel Mühe gegeben und
Auf jeden Fall.
Das hat auch geklappt.
Ja. Ich finde sogar eben, das habe ich glaube ich schon gesagt, aber diese Splatter-Szene, die rettet den Film am Schluss ein bisschen, weil er da nach dieser langen Exposition vom Kasperli dann plötzlich viel mehr Fahrt aufnimmt, als er überhaupt je hatte und hat für mich einen total positiven Nachgeschmack dann auch hinterlassen, weil ich das wirklich gut fand. Ich habe übrigens einen coolen Begriff für diesen Low-Budget-Splatter-Moment.
Bin gespannt.
Das ist sogenannte Sparfuchs-Splatter.
Okay, ja. Ja, genau. Ja, nein, das trifft eigentlich noch gut, ja.
Aber es sieht sehr gut aus, also ich fand es sehr sympathisch irgendwie. Ja. Acting können wir vielleicht noch kurz ansprechen.
Jawohl.
Ich meine, es ist klar, es ist eine Laienproduktion,
oder? Absolut, ja.
Und man sieht es auch. Also, ich muss sagen, zwar, Meisenkaiser, der hat irgendwie ein gutes Filmgesicht, finde ich. So extrem kantige...
Ja, es wird präsent,
ja, voll.
Wenn er ins Bild kommt.
Und er hat Wiedererkennungswert, viel mehr als sein Partner da.
Ja.
Würde ich behaupten. Aber ja, eben, wie gesagt, also es ist ein bisschen durchwachsen ansonsten.
Ja. Man merkt, teilweise sind das wahrscheinlich auch einfach Leute, die genau das erste Mal vor der Kamera standen.
Natürlich, ja. Ja. Aber hey, es ist voll okay und es macht es auch wiederum nicht unsympathisch, finde ich.
Ja, es fällt dann bei mehreren Nebenfiguren auf, dass sie sicher die Texte vielleicht auch wirklich abgelesen haben oder kurz zuvor da irgendwie auswendig gelernt. Aber auf der anderen Seite, was man vielleicht dann auch ein bisschen nicht direkt mit dem Acting verbunden, aber in diesem Zusammenhang positiv herausheben kann, sind die vielen verschiedenen Charaktere, die sehr kreativ sind, die sehr stark im Gedächtnis bleiben. Also, das geht vom Puppenspieler am Anfang, dieser erste falsche Verdächtige, auch der Captain Chuck Brunswick, ist so ein Stereotyp, dieser Captain, der diesen Vortrag hält. Hat er nicht noch eine Augenklappe?
Ich glaube, man würde es meinen, ja.
Also, sie haben da wirklich diese Effektenkiste, haben sie irgendwie herausgeholt und alles, was da drin war, irgendwie verwendet.
Ja. Der Latino darf man nicht vergessen.
Genau.
Der war auch super, ja.
Oder eben diese Dame, die im Gangster-Rap-Outfit auftritt, ist mir auch irgendwie komplett in Erinnerung geblieben.
Völlig random.
Ja, komplett. Aber irgendwie diese Charaktere, die es da drin hat, zeugen auch von viel Kreativität.
Absolut.
Ein bisschen überbordender Kreativität vielleicht insgesamt, aber...
Ja, aber das gehört, ich finde, das gehört wirklich absolut zu diesem Typ Film. Wie bei Troma halt eben, es ist immer too much, oder?
Genau.
Ja, vielleicht insgesamt, also so wie ich jetzt das sehe. Der Charme irgendwo, der ist da. Wir haben enorm viel Kreativität, wir haben enorm viel Herzblut. Die Effekte sind handgemacht. Die technischen Schwierigkeiten, da kann man ein Auge zudrücken, finde ich. Auch beim Acting kann man ein Auge zudrücken. Es gibt sicherlich Verbesserungsbedarf beim Writing. Vielleicht auch das nächste Mal nicht so einen riesen Fokus auf die Comedy, sondern vielleicht ein bisschen mehr Horror. Weil Ah, genau, das wollte ich auch noch sagen. Es hatte so ein bisschen ein Horrormoment, kurz bevor sie das erste Mal auf den Kasperli treffen, muss sie da durch dieses Warenhaus laufen. Das ist plötzlich alles in einem dunklen Filter und so.
Ja.
Das hat funktioniert für mich. Die Atmosphäre war plötzlich viel präsenter und ja, also ich könnte mir gut vorstellen, etwas mehr horrorlastig, vielleicht ein bisschen mehr Gewalt, weniger Exposition und dann könnte man wirklich einen großartigen Trash-Film machen. Und ich finde diesen Film auch absolut kompetent, das hat mir gut gefallen soweit.
Absolut, und ich finde, er zieht halt auch seinen Charme aus diesen Ideen, die Macher offenbar hatten.
Also,
die hatten sehr viele Ideen, was sie mit den Figuren machen wollten. Sie hatten sehr viele, ein großes Wissen auch, denke ich, über Filme.
Sie sind filmaffin, das genau, hört man.
Ja. Eben Musik haben sie auch ein großes Herz dafür, denke ich. Und das spürt man, also das merkt man dem Film an, dass er der verbreitet das auch weiter.
Und
das hat für mich diese 87 Minuten auch, ich habe die genossen, das war keine Qual
für mich. Nein, absolut, für mich auch, ja.
Ich hatte da meinen Spaß mit und ja.
Ich glaube, das größte Verbrechen, das so ein Film begehen kann, und ich sage das immer wieder, ist, dass er langweilig ist. Und das ist er nie. Ist er wirklich nie. Und er will unterhalten, er will ja ein Blödelfilm sein. Und ja, ich finde, das Ziel ist absolut erreicht. Oder ich weiß nicht, würdest du das anders sehen?
Ah, nein, auf jeden Fall. Also er trägt dieses Trash-Merkmal auch auf der Stirn. Also,
ja, absolut, ja.
Er trägt das mit Stolz. Und
ja.
Eben, das macht den Film auch in meinen Augen absolut sehenswert.
Finde ich auch. Absolut, würde ich zustimmen, ja. Und ich denke eben auch, dass er an gewissen Stellen so ein bisschen Probleme, die wir haben mit dem Editing oder Probleme, die wir haben mit dem Sound oder was auch immer, für seine Zwecke benutzt und quasi den Charme des halt Underdog im Film im Machen quasi noch ein bisschen betont. Und es funktioniert. Also ich finde, das ist cool.
Ja, sicher, ja. Sicher, auf jeden Fall.
Gut, dann ist das eine Empfehlung von deiner Seite, oder?
Ja, ich kann
nach wie vor.
Nach wie vor. Wenn man sich darauf einstellt, dass es etwas Amateurhaftes ist, also etwas von jemandem ist, der noch nicht viele Filme gemacht hat, dass man nicht viel Budget hatte, aber die Ideen alleine machen den Film sehenswert und wie die dann auch dargestellt werden, ist in vielen Punkten absolut auch kompetent,
ja,
wie wir das schon angesprochen haben.
Ich denke eben auch, also es ist wirklich ein Film, der strotzt vor Charme und vor, du hast es auch schon gesagt, Herzblut, das da reingeflossen ist und da kann man wirklich nichts Verwerfliches drin sehen, würde ich sagen.
Absolut, ja.
Ja, damit eben von uns absolut Stamp of Approval. Loco, wir sind gespannt, was da als nächstes aus deiner Schublade kommt.
Genau, vielleicht Don't Taste the Blood of Dracula.
Wäre ich absolut dabei. Also gib uns Bescheid, wenn es eine Hammer-Hommage gibt, dann sind wir die Ersten, die da wieder darüber berichten. Aber für die Trash-Fans unter euch absolut zugreifen. Also Bad Man with a Good Behavior, das ist sicherlich etwas aus der deutschen Trickkiste, die nicht so obvious ist.
Genau, und eben, das ist wahrscheinlich auch bei vielen nicht unbedingt auf dem Radar.
Nein, bei uns war es ehrlich gesagt auch nicht auf dem Radar.
War es nicht, aber ist eigentlich schade.
Ja, zum Glück sind wir darauf aufmerksam gemacht worden.
Genau,
super. Bevor wir uns verabschieden, gibt es einen kleinen Ausblick gleich nach diesem Einspieler.
Soy Miguel Llanzó y welcome to Art or Trash.
Hier ist Heiko Rus, Regisseur von Projekt Fleisch, Debilitas und Projekt Teresa. Und ihr hört den Art or Trash Cinema Podcast.
Hallo, 영화 악인전, The Gangster, The Cop and The Devil, 감독 이원태입니다. You are listening to the Art Trash Cinema Podcast.
アート・オブ・トラッシュ・シネマ・ポッドキャストを聞いている皆さん、アイアム・タカシ・ミッケです。ジャパニーズ・ディレクターです。お酒も映画も大好きです。
Thank you very much.
Thank you very much.
Perfect. So he said that you, he, I like alcohol and...
Okay, wir sind zurück und wir möchten uns, bevor wir auf Wiedersehen sagen, kurz noch unterhalten über was die Zukunft so bringt. Und zwar werden wir bald am NIFF sein, das Neuchâtel International Fantastic Film Festival, und werden natürlich von da im Detail berichten. Wir werden Empfehlungen aussprechen, möglichst bald. Also wir haben ein steiles Programm.
Es wird mein erstes Mal, also ich bin da sehr gespannt. Ja.
Die sogenannte Niffentjungferung.
Genau, genau.
Sehr schön, sehr schön. Nein, also wir haben für euch einen absolut umfassenden Bericht geplant. Ich und Martin haben über, sind es 10 Tage, neun Tage, 10 Tage, so
das volle Filmprogramm, ja.
5 Filme pro Tag geplant. Also das wird intens, aber wir werden dafür mit einigen tollen Empfehlungen für euch zurückkommen. Und ja, Master Burger wird uns dann in der zweiten NIFF-Woche Gesellschaft leisten und auch seine Empfehlungen dann beitragen. Gut, ja, es gilt nach wie vor, wir sind erhältlich auf sämtlichen Podcast-Plattformen, Spotify, iTunes, Google Podcasts, Soundcloud, iVox, was auch immer das es gibt. Und ihr findet uns auf Facebook, ihr findet uns auf Telegram unter Art of Trash und wir haben auch Twitter. Haben wir noch etwas?
Ich von meiner Seite nicht, nein.
Gut.
Ich habe es genossen.
Ja, ja, absolut. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Und auf weitere Male.
Auf weitere Male, ja eben. Das nächste Mal schon bald.
Am ja, Riff absolut.
Sehen wir und hören wir uns wieder.
Vielleicht bin ich dann nicht ganz so fit wie jetzt, aber wir werden sehen.
Macht ja auch unseren Charme ein bisschen aus.
Absolut, absolut. Gut, wir verabschieden uns ganz herzlich und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal beim Art of Trash Cinema Podcast. Nehmt kein Crystal Meth.